Da nun das ursprüngliche Wesen entzweigeschnitten war, sehnte sich ein jedes nach seiner anderen Hälfte und suchte sich mit ihr zu vereinigen. Sie umarmten einander und umschlangen sich voller Begierde, wieder zusammenzuwachsen, und sie starben vor Hunger und Vernachlässigung ihrer übrigen Bedürfnisse, denn getrennt voneinander vermochten sie nichts zu tun. Wenn dann eine Hälfte starb und die andere übrig blieb, so suchte sich diese wieder eine andere und umschlang sie, gleichviel, ob sie auf die Hälfte eines ursprünglich ganzen Weibes traf, auf das also, was wir jetzt ein Weib nennen, oder auf die eines Mannes. Und so gingen sie zugrunde. Da erbarmt sich Zeus und ersinnt einen anderen Ausweg. Er versetzt ihre Geschlechtsteile nach vorn, denn die hatten sie bis dahin hinten an der früheren Außenseite und sie zeugten und empfingen nicht ineinander, sondern in der Erde wie die Zikaden. So versetzte er sie nun an ihre Vorderseite und machte damit möglich, dass die Begattung ineinander durch das Männliche im Weiblichen geschah, und zwar zu folgendem Zweck. Wenn bei der Umarmung ein Mann auf eine Frau träfe, sollten sie zugleich miteinander zeugen und das Geschlecht fortpflanzen. Wenn aber ein Mann auf einen anderen träfe, so sollten sie wenigstens Befriedigung in ihrem Zusammensein finden und dann voneinander lassen, um wieder an ihre Arbeit gehen und sich um all das zu kümmern, was sonst noch zum Leben gehört. Es ist also seit uralter Zeit der Eros zueinander den Menschen eingepflanzt. Zu ihrem ursprünglichen Wesen führt er sie wieder zurück und sucht aus Zweien eins zu machen und die menschliche Natur zu heilen. Nachdem also ausgemacht ist, sagte Eryximachos, dass jeder nur so viel trinkt, wie er mag, und es keinen Trinkzwang gibt, schlage ich weiterhin vor, die Flötenspielerin, die eben eingetreten ist, wieder fortzuschicken. Soll sie sich selbst vorspielen oder, wenn sie will, den Frauen im Hause. Wir aber können uns in der heutigen Runde mit Reden unterhalten. Und mit was für Reden, das will ich, wenn es euch recht ist, auch gleich vorschlagen. Alle hätten sich einverstanden erklärt und ihn aufgefordert, seinen Vorschlag zu machen. Und Eryximachos habe gesagt, ich beginne mit Worten aus der Melanippe des Euripides, denn nicht mein ist der Gedanke, den ich vorbringen will, sondern von unserem Phaidros hier. Phaidros sagt nämlich bei jeder Gelegenheit aufgebracht zu mir, ist es nicht arg, Eryximachos? Anderen Göttern wurden Hymnen und Päane von unseren Dichtern gedichtet, dem Eros aber, diesem alten, mächtigen Gott, hat kein einziger aus der großen Schar der Poeten je ein Preislied geweiht. Oder sieh dir auch die wackeren Sophisten an. Auf Herakles und andere verfassen sie Lobreden in Prosa, wie zum Beispiel der treffliche Prodikos. Und darüber braucht man sich ja nicht weiter zu wundern, aber mir fiel auch schon das Buch eines gescheiten Mannes in die Hände, in dem das Salz ein wundersames Lob erhielt ob seines Nutzens. Und eine Menge solcher Dinge findet man feierlich gepriesen. Auf so etwas hat man also viel Eifer verwendet. Doch den Eros würdig zu besingen, das hat noch kein Mensch bis auf den heutigen Tag gewagt. So unbeachtet blieb dieser gewaltige Gott. Phaidros, meine ich, hat da ganz recht. Ich möchte nun sein Anliegen unterstützen und ihm so einen Gefallen tun. Zudem scheint es mir für uns, die wir hier versammelt sind, der geeignete Augenblick, den Gott zu feiern. Wenn ihr der gleichen Ansicht seid, werden wir durch unsere Reden gewiss genügend Unterhaltung haben. So lautet mein Antrag, Rechts herum, der Reihe nach, soll jeder von uns eine Lobrede auf Eros halten, so gut er es vermag. Den Anfang möge Phaidros machen, denn er liegt ja oben an und ist zugleich der Vater dieses Themas.